Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Also wenn es richtig gut läuft mit der Mietpreisbremse, ne, dann läuft es im Idealfall so wie bei Till Reiners. Der ist Comedian, Autor und seit neuestem auch Experte für die Mietpreisbremse.
Also ich habe meinem Vermieter gesagt, ey, ich zahle zu viel Miete. Und mein Vermieter hat gesagt, ja stimmt, zahl einfach 132,87 Euro weniger. Ist okay, machen wir so.
Ja. Wenn es immer so einfach wäre, das wäre schön, ne? Aber so ist es eben nicht. Die Mietpreisbremse gibt es seit 2015 und sie hat nicht viel gebracht. Deshalb ist nachgebessert worden. Ab Januar dann eine neue, verbesserte Version. Was das konkret heißt für euch, das klären wir im neuen Podcast vom Update am Donnerstag, den 29. November. Und ja, okay, also wenn sich für euch was bessert, wie sieht's denn aus Seiten der Vermieter? Also gibt's da Ausnahmen? Können die da noch irgendwas machen oder nicht, was die Miete angeht?
Also viele machen sich halt zunutze, dass sie halt viele Ausnahmen enthält. Viele sagen dann hier, das ist eine möblierte Wohnung und deshalb geht die Mietpreisbremse nicht. Das stimmt aber gar nicht.
Das ist Silke Gottschalk vom Mieterbund NRW und die wird euch natürlich auch noch mal erklären, was ihr denn eigentlich tun könnt, wenn ihr denkt, die Miete ist zu hoch und da ist doch diese Mietpreisbremse. Genau. Jetzt noch eine sehr, sehr wichtige Frage. Wisst ihr, wer der einsamste Wal der Welt ist? Nee, wisst ihr nicht? Na, dann passt mal auf.
Ich weiß nicht, ob Sie von dem gehört haben, diesen 52-Hertz-Wal, der so unglaublich hoch singt, dass er offenbar wirklich nicht verstanden wird und offenbar einsam durch die Weltmeere kreuzt, weswegen ihn man auch den einsamsten Wal der Welt nennt.
Oh, ist das nicht schlimm? Kein anderer Wal versteht diesen Wal und deshalb ist er ganz alleine. Einfach weil er eine andere Sprache spricht, die kein anderer Wal versteht. Katharina Jakob habt ihr da gerade gehört, die ist Wissenschaftsjournalistin. Die weiß genau, wie Wale kommunizieren, hat sich intensiv damit beschäftigt und sie kann uns mehr dazu sagen, was dran ist an der These von australischen Forschern, dass Blauwalgesang immer tiefer wird. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Bunte Heliumballons, die sehen schon schön aus, ne? Und die kennen nur einen Weg. Nach oben. Die Mieten in Deutschland, die kennen auch nur einen Weg. Und zwar den nach oben. Aber das ist eben das Gegenteil von schön. Steigende, übertrieben hohe Mieten, das ist ein Problem. Nicht nur in den Großstädten bei uns. Die Mietpreisbremse gibt es seit 2015. Und die sollte das ja eben eigentlich verhindern mit den immer höheren Mieten. Ne? Aber war eben nicht so erfolgreich. Deshalb ist nochmal nachgeschraubt worden, damit Mieter sich besser wehren können. Der Bundestag hat das heute auf den Weg gebracht. Was konkret neu, strenger, besser, anders ist und ob das wirklich hilft. Wir gucken drauf mit unserem Korrespondenten aus dem Hauptstadtstudio, Panayotis Gavrilis. Panayotis, was genau hat sich denn jetzt verändert im Vergleich zur bisherigen Mietpreisbremse?
Also grundsätzlich kann man sagen, es gibt viele kleinteilige Änderungen. Das neue Gesetz verspricht mehr Transparenz für Mieter und Mieterinnen. Zum Beispiel, Vermieter müssen vor einem neuen Mietvertrag begründen, warum sie mehr als die ortsübliche Vergleichsmiete plus 10% verlangen, also die Mietpreisbremse dann eigentlich nicht greift. Zum Beispiel, wenn ich vorher schon mehr genommen habe, dann kann ich auch weiterhin mehr nehmen, aber ich muss das als Vermieter eben vorher sozusagen schriftlich bekannt geben. Ich kann die Miete, wenn ich sage, ich zahle viel zu viel, das ist viel zu viel, kann ich sie einfacher rügen. Das bedeutet, ich muss nicht mehr kompliziert nachweisen, wie viel mein Vorgänger gezahlt hat. Ich muss den erstmal suchen und finden und fragen, ob tatsächlich umfassend modernisiert wurde und so weiter. Ein zentraler Punkt, der tatsächlich nicht zu vernachlässigen ist, die Modernisierungskosten. Die werden umgelegt und da war es so, der Vermieter dürfen bis jetzt 11% der Modernisierungskosten auf ihre Mieter umlegen und das wird auf dann nur 8% sinken. Es gibt dabei aber eine sogenannte Kappungsgrenze, sehr schönes Wort, also eine Art Kostengrenze. Das heißt, in 6 Jahren, Achtung Details, darf die Monatsmiete wegen einer Modernisierung um maximal 3 Euro pro Quadratmeter erhöht werden. Zahlst du weniger als 7 Euro den Quadratmeter aktuell, dann dürfen nur 2 Euro mehr verlangt werden nach einer Modernisierung. Ich finde, das hört sich moderat und fair an, könnte man sagen, aber ein Rechenbeispiel. Du zahlst aktuell für 2 Zimmer 600 Euro kalt, es wird modernisiert, dann hat der Vermieter das Recht, diese Kosten bis zu 8% umzulegen. Und dann müsstest du rein theoretisch bis zu 200 Euro mehr zahlen. Also von 600 auf 800 Euro. Und das, ja.
Ist dann trotzdem. Ja. Auf einen Hubs ganz schön viel, ne?
Ja, finde ich auch.
Ja, also wie immer gilt, auch aufs Kleingedruckte achten, bitteschön. Es gibt ja jetzt schon wieder auch bei diesen Nachbesserungen Kritik. Die Grünen finden zum Beispiel, das sei einfach nur ein fauler Kompromiss. Unter anderem, weil diese Mietpreisbremse ja nur noch 2 Jahre gilt. Wie ist deine Einschätzung?
Also ich finde, wenn man sich gerade den heutigen Tag so anschaut, ja, wie der politische Diskurs eigentlich verläuft, eigentlich sollte das Ding, das wird jetzt erst debattiert im Bundestag, das sollte heute Morgen eigentlich oder heute Vormittag durch den Bundestag, aber wir haben über den UN-Migrationspakt gesprochen, der, ja gut, die Diskussion ist vielleicht notwendig und wichtig, aber diese soziale Frage, das sagt die Regierung immer, ne, bezahlbarer Wohnraum, das ist die soziale Frage, wir müssen da was tun. Ich sage nur ein Beispiel beim Thema Bestandsmieten, das war der SPD wichtig. Die hat selbst eine Mietenwende gefordert. Also was ist eigentlich mit den Menschen, die jetzt nicht neu irgendwo hinziehen oder eben also ein Mieterwechsel, wo dann die Mietpreisbremse, wenn überhaupt, greifen würde. Also die Leute mit Bestandsmieten, um die wird sich letztendlich da nicht gekümmert. Deswegen, also die SPD fordert da, dass man da die Mietsteigerungen an die Inflationsrate koppelt. Das wären maximal 2,5% pro Jahr. Das fordert auch die Linke oder der Deutsche Mieterbund. Aber da ist nichts passiert dahingehend.
Also das wäre dann wahrscheinlich ein Punkt, wenn ich dich richtig verstehe. Da müsste man zum Beispiel nochmal ein bisschen nachjustieren. Was wäre denn sonst noch nötig? Also wie könnte eine Mietpreisbremse aussehen, die wirklich effektiv ist?
Also man muss wissen oder daran erinnern, die Mietpreisbremse, die gilt ja nicht flächendeckend. Die ist sozusagen als Instrument den Bundesländern zur Verfügung gestellt worden. Nicht alle haben die eingeführt. Da könnte man ansetzen und sagen, so, die gilt jetzt einfach mal überall. Man könnte, wie ich habe es angesprochen, man könnte sagen, Bestandsmieten deckeln, also eine Art Mietobergrenze einführen. Das fehlt auch. Und zudem soll eine Evaluation geben vom Bundesjustizministerium zur Mietpreisbremse. Da warten wir noch auf die Ergebnisse, weil man wollte eben nach 3 Jahren, sie ist seit 2015, kann man sich darauf berufen und gilt eigentlich nur bis 2020. Das heißt, auch hier müsste man eigentlich sich demnächst mal damit beschäftigen, wie das eigentlich mit dieser Mietpreisbremse weitergeht. Weil, ja, du hast es erwähnt, so wie sie jetzt gerade ausgestaltet ist, bringt sie eigentlich relativ wenig. Und auch das, was heute auf den Weg gebracht wird, das sind eigentlich eher so kleine Mini-Reparaturen. Ich glaube, gerade die Leute, die einfach nicht modernisieren wollen, die einfach nur weiter wohnen bleiben wollen und nicht mehr zahlen wollen als jetzt, den wird aktuell gerade gar nicht geholfen.
Panayotis Gavrilis, unser Korrespondent aus dem Hauptstadtstudio zu den Neuerungen der Mietpreisbremse.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Bundestag will ja heute Abend Nachbesserungen für die Mietpreisbremse auf den Weg bringen. Ab Januar soll einiges besser werden. Aber, wie gerade schon gehört von unserem Korrespondenten aus Berlin, nicht alle Mieter werden davon profitieren können. Ob das für euch gegebenenfalls anders aussieht, ob ihr diese Mietpreisbremse vielleicht doch nutzen könnt, darüber habe ich gesprochen mit Silke Gottschalk vom Mieterbund NRW. Und wir haben erstmal versucht, das an einem Beispiel ein bisschen durchzuspielen. Also angenommen, ich habe eine Wohnung und mein Gefühl sagt mir, eigentlich ist die viel zu teuer. Also jetzt einfach mal so eine Quatschzahl, ne? 50 Quadratmeter für 900 Euro Kaltmiete. Wie kann ich denn rausfinden, ob mein Gefühl mich täuscht oder nicht?
Also dann hole ich mir am besten mal den Mietspiegel, den bekommt man beim örtlichen Mieterverein. Der kostet so zwischen 1 und 3 Euro und dann schaue ich, wo meine Wohnung dort liegt und dann kann ich einschätzen, wie die ortsübliche Vergleichsmiete ist. Und dann sehe ich, ob meine Wohnung 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt. Ja, und dann muss ich aber auch noch wissen, liegt vielleicht eine Ausnahme vor von der Mietpreisbremse, denn dann gilt sie auch nicht.
Sie haben jetzt eben ja schon angesprochen, den Mietspiegel, den kann ich mir besorgen beim Mieterverein. Ich kann aber doch eigentlich auch online gucken, da gibt es doch auch Mietspiegel im Netz oder komme ich mit denen im Zweifel gegenüber meinen Vermietern nicht weiter?
Ja, ich weiß nicht, ob das der offizielle Mietspiegel ist, denn der Mietspiegel für eine Stadt wird ja nach bestimmten Vorgaben festgelegt. Da werden die Mieten der letzten 4 Jahre aufgeführt. Oder aber manche Städte haben auch qualifizierte Mietspiegel, die sind nach gesetzlichen Vorgaben ausgestaltet. Also wenn es später dann mal vor Gericht geht, ist es besser, man nimmt diesen offiziellen, sage ich mal, Mietspiegel, den es bei Haus und Grund oder aber dem Mieterverein gibt.
Jetzt will ich vielleicht nicht direkt vor Gericht ziehen. Ja, ich habe mir jetzt diesen Mietspiegel besorgt. Ich teile das meinem Vermieter mit, wie der Vergleichswert eben so ist. Und mein Vermieter sagt aber unterm Strich, ja, okay, ich mache aber trotzdem das so, wie die Miete hier ist. So ist sie eben, die ich gerne haben möchte. Was wäre denn dann der nächste Schritt für mich?
Der nächste Schritt wäre, dass ich die Überschreitung rüge, dass ich sage, schriftlich rüge, hier liegt eine Überschreitung vor.
Und rügen bedeutet, ich muss irgendwie einen kleinen Brief aufsetzen.
Genau, ich mache schriftlich deutlich, dass hier eine Überschreitung vorliegt.
Was ist, wenn die Vermieter dann irgendwie sagen, ja gut, haben sie mich gerügt, ist mir egal?
Dann sollte man sich tatsächlich an den Mieterverein wenden und das da auch vortragen, möglichst schnell, denn man muss wissen, bei der Mietpreisbremse bekomme ich erst dann mein Geld, also ab dem Zeitpunkt der Rüge mein Geld zurück. Das heißt, ich sollte immer möglichst schnell rügen. Sie bekommen das also nicht rückwirkend zu Vertragsbeginn. Deshalb sollte ich mich damit ein bisschen beeilen.
Kann ich dann hingehen und einfach den entsprechenden Betrag mit dem Vergleichswert zum Mietspiegel weniger bezahlen? Oder wie mache ich das dann am besten?
Nein, dann müssen Sie tatsächlich, Sie zahlen ganz normal weiter. Und wenn der Vermieter nicht einlenkt, kommt es dann vielleicht zu einem Rechtsstreit und dann wird dann entschieden, wie hoch die Miete ist, die ich zu zahlen habe. Aber das ist nicht wie bei der Mietminderung. Die gibt es ja nur für die Fälle, dass meine Wohnung mangelhaft ist. Das ist in diesem Falle nicht so.
Also das ist dann nochmal was anderes.
Ja.
Okay, verstehe. Es gibt ja auch einige Ausnahmen noch in dieser verschärften Mietpreisbremse. Wie kann ich denn rausfinden, ob mich das auch betrifft?
Momentan ist es leider noch so, dass der Mieter aktiv auf den Vermieter zugehen muss und ihn danach fragen muss. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, gerade in Städten, wo der Wohnungsmarkt ein bisschen angespannt ist. Da trauen sich viele Leute das gar nicht.
Ja, ist ja auch nicht unbedingt so eine ganz angenehme Situation, ne?
Genau.
Also man möchte was und man fordert halt direkt was ein. Das ist ein bisschen brenzlig, glaube ich.
Ja, genau. Das sollte man natürlich nicht auch direkt bei Vertragsschluss machen, sondern erst dann, wenn der Vertrag unterzeichnet wurde. Aber man müsste dann jetzt noch tatsächlich auf den Vermieter zugehen und das erfragen. Das haben wir ja auch immer kritisiert. Das ist schon ein Problem. Ja.
Wie oder bei was könnten denn eigentlich Vermieter noch blocken? Also so im Rahmen dieser überarbeiteten Mietpreisbremse?
Also viele machen sich halt zunutze, dass sie halt viele Ausnahmen enthält. Viele sagen dann hier, das ist eine möblierte Wohnung und deshalb gilt die Mietpreisbremse nicht. Das stimmt aber gar nicht. Die Mietpreisbremse gilt auch bei möblierten Wohnungen. Sie gilt nicht bei möblierten Wohnungen, die auf Zeit gemietet werden, zum Beispiel Ferienwohnungen. Aber möblierte Wohnungen, da gilt die Mietpreisbremse. Ich habe nun zusätzlich noch einen Möblierungszuschlag, den ich als Vermieter nehmen darf. Und dann kommt auch schon das nächste Problem, wie hoch ist der Möblierungszuschlag? Und da sagt man so, dass der etwa 2% des Möbelneuwerts ist. Und auch das ist natürlich wieder eine ganz schwammige Kiste und schwer zu ermitteln. Also diese Grauzonen machen sich doch viele Vermieter zunutze.
Mietspiegel vergleichen, rügen, am besten schriftlich und falls gar nichts hilft, Mieterverein um Hilfe bitten, wie ihr die Mietpreisbremse anwenden könnt, hat Silke Gottschalk vom Mieterbund NRW erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, was ihr für ein Trinkertyp oder so eine Trinkertypin seid? Also ich meine jetzt natürlich nicht Wasser, ne, sondern ich meine Alkohol. Ja, eigentlich eine Droge. Ja, es ist eine Droge und sie gehört eben oft dazu. Auf Partys zum Beispiel. Also man trinkt einfach ein Bier oder ein Gin Tonic, Wein, was auch immer. Forscher der University of Pennsylvania, die haben in einer neuen Studie versucht, Alkoholtrinker in verschiedene Gruppen einzuteilen. Genauer gesagt Menschen, die schon ein problematisches Trinkverhalten haben, die also zu viel trinken. Und herausgekommen sind dabei 5 verschiedene Trinkertypen. Johannes Döbbelt, unser Reporter, hat sich diese Studie nochmal genauer angesehen. Johannes, wie sind die Forscher da vorgegangen?
Ja, die Forscher haben sich erstmal 5.400 Menschen angeguckt, die Alkohol trinken, alle im Alter zwischen 18 und 64 Jahren. Und da waren ganz unterschiedliche Trinker dabei, also so vom regelmäßigen Partytrinker bis hin zum starken Alkoholiker. Aber alle hatten eben, wie du gesagt hast, schon so ein problematisches Trinkverhalten.
Was heißt das denn genau, problematisch?
Ja, die Forscher definieren dafür insgesamt 11 Symptome. Und wenn mindestens 2 dieser 11 Symptome auf dich zutreffen, dann ist das eben auch bei dir laut den Forschern schon ein problematisches Trinkverhalten. So ein Symptom, das kann zum Beispiel sein, man trinkt manchmal mehr oder länger, als man eigentlich vorhatte. Man tut sich schwer damit, seinen Alkoholkonsum runterzuschrauben, also dauerhaft weniger zu trinken. Man spürt körperliche Nebenwirkungen oder Entzugserscheinungen vom Trinken. Oder auch, man trinkt weiterhin Alkohol, obwohl man gerade gesundheitliche Probleme hat oder auch persönliche Probleme hat. Also sowas wie Trinken aus Frust oder aus Traurigkeit zum Beispiel.
Okay, jetzt haben die ja eben ne, diese Trinker in so Gruppen unterteilt. Auf welche Gruppen kommen die da?
Also es wird von Gruppe 1 bis 5, gibt ja insgesamt 5, grob gesagt immer schlimmer mit dem Trinken und dann auch mit den Folgen. Gruppe 1 würde ich mal flapsig so als die Katergruppe bezeichnen. Das ist auch die größte Gruppe insgesamt mit 34% der untersuchten Personen. Das sind diejenigen, die in Anführungszeichen erstmal nur einen ordentlichen Kater oder Entzugserscheinungen vom Trinken haben. Bei Gruppe 2 wird es dann schon gefährlicher. Die haben eine erhöhte Verletzungsgefahr durchs Trinken.
Was heißt das? Warum verletzen die sich?
Na, die verletzen sich jetzt nicht immer und unbedingt, aber die haben erstmal ein höheres Risiko dafür. Die Forscher nennen als Beispiel Leute, die betrunken Auto fahren oder betrunken irgendwo schwimmen gehen oder so im See. Und das sind interessanterweise eher ältere Menschen. Also die größte Verletzungsgefahr liegt da in der Studie bei 58 Jahren. Da waren die Forscher selbst überrascht von diesem Ergebnis, haben das noch mehrmals gecheckt, aber ist dabei geblieben. Eher ältere.
Dann wären wir auch schon bei Gruppe Nummer 3.
Ja, das sind die, die laut den Forschern schon ein hochproblematisches Trinkverhalten, so nennen sie das, haben, aber keine Einschränkungen dadurch in ihrem Leben wahrnehmen. Da seien so College-Studenten typisch, die irgendwie viel Party machen und dann eben auch viel trinken, die also Trinken als wichtigen Teil ihres Soziallebens sehen, also nicht negativ sehen. Gruppe 4 sind diejenigen, die besonders große Schwierigkeiten haben, ihren Konsum dauerhaft zu mindern, also weniger zu trinken. Und Gruppe 5, das ist die kleinste Gruppe von allen, das sind die hochproblematischen Trinker. Die haben ganz viele dieser 11 Symptome, die ich erwähnt hatte. Die trinken sehr viel und spüren auch direkte negative Effekte des Alkohols auf ihr Leben und auf ihre Gesundheit.
Dann lass uns nochmal gucken, was man denn selbst tun kann. Also worauf kann man achten, damit man eben nicht Gefahr läuft, zu viel zu trinken?
Also einmal gibt es so grobe Grenzwerte, wie viel Wein oder wie viel Bier man maximal, Betonung liegt wirklich auf maximal am Tag, trinken sollte, sagt Professor Helmut Seitz, der ist Direktor des Alkoholforschungszentrums an der Uni Heidelberg.
Sie sollten eigentlich, wenn Sie ein Mann sind, nicht mehr als ein Viertel Liter Wein am Tag trinken und wenn Sie eine Frau sind, nicht mehr als die Hälfte und wenn Sie das in Bier umrechnen, dann ist es das Doppelte.
Also in Bier wären das dann für einen Mann maximal einen halben Liter Bier am Tag und für Frauen die Hälfte 0,25 Liter, also ein kleines Glas Bier. Und Helmut Seitz sagt, an mindestens 2 Tagen pro Woche sollte man gar keinen Alkohol trinken.
Also halber Liter pro Tag. Ganz ehrlich, ich finde, wenn man das jetzt so als Maßstab festlegt, wenn ich mir vorstelle, ein Freund von mir erzählt mir auch, ja, eigentlich trinke ich jeden Tag einen halben Liter Bier. Ich finde das schon viel.
Ja, klingt erstmal noch viel. Ne? Und diese Grenzwerte sind auch durchaus umstritten. In anderen Ländern gelten auch andere Werte, zum Beispiel dann niedrigere, aber zum Teil auch höhere. Besser ist es vielleicht auch, sich noch auf diese typischen Symptome eben zu verlassen, die ich ja schon erwähnt hatte und die dann auf zu viel Alkohol hindeuten. Dafür gibt es den CAGE-Test und das sind insgesamt 4 Fragen. Und wenn man eine davon mit Ja beantwortet, dann sollte man sich überlegen, okay, trinke ich vielleicht zu viel? Fragen sind, Frage 1, haben Sie jemals das Gefühl gehabt, Sie müssten Ihren Alkoholkonsum vermindern? Zweitens, haben andere Personen Sie dadurch geärgert, dass diese Ihr Trinkverhalten kritisiert haben? Drittens, haben Sie sich jemals schlecht oder schuldig wegen Ihres Trinkens gefühlt? Und viertens, brauchen Sie morgens Alkohol, um erst richtig leistungsfähig zu werden?
Okay.
So, und wenn du jetzt nur eine der Fragen mit Ja beantwortest, dann sollte man auf jeden Fall auch mal beim Hausarzt vorbeischauen, rät Alkoholforscher Helmut Seitz.
Aber dazu müsste man sich natürlich erstmal selber eingestehen, dass man eventuell ein Problem hat. Und damit fängt es ja meistens an. Ne? Viele Menschen trinken so viel Alkohol, dass ihr Trinkverhalten als problematisch eingestuft wird. Forscher aus der University of Pennsylvania haben 5 verschiedene Gruppen dieser Trinker bestimmt. Und da sind längst eben nicht nur starke Alkoholiker drunter. Die Infos hatte für euch unser Reporter Johannes Doppelt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die CDU hat ja gerade die Wahl, ne? AKK, also Annegret Kramp-Karrenbauer, Spahn oder Merz. Und dazu erzählen die drei in den Landesverbänden auf den Delegiertenkonferenzen, wie sie zu politischen Themen stehen. Also Abtreibung, Asyldebatte, Russland. Wie gut die eigenen politischen Überzeugungen zu denen der Kandidaten passen, das kann man dabei natürlich ganz einfach überprüfen. Nur, das macht es fast unmöglich, objektiv die eigentliche Frage zu beantworten, nämlich, wer kann denn eigentlich am besten den Vorsitz? Unser Reporter Stefan Beuting hat sich dazu eine Studie angesehen, die zeigt, wie schwer es die CDU-Delegierten und auch wir alle haben, wenn es darum geht, die Kompetenzen eines anderen nüchtern einzuschätzen.
If you know that someone has the opposite political opinions to you or different political opinion to you, you're less likely to ask their advice about, you know, if they're a doctor about medicine, if they're an architect, you know, hire them as an architect and so on.
Wenn ich mit deiner politischen Einstellung übereinstimme, dann halte ich dich für fähig und kompetent auch in anderen Dingen. Vertraue generell deinem Rat. Das hat Tally Sherratt herausgefunden. Sie ist Professorin für Neurowissenschaften am University College in England. Wie sie das herausgefunden hat? Mit einem wirklich völlig abgedrehten Studiendesign. Was das mit Spahn, Kramp-Karrenbauer und Merz zu tun hat? Später. Schauen wir uns erstmal das Setting an. Wie findet man sowas bitteschön heraus? Tally Sherratt hat dazu 204 geometrische Formen benutzt und hat die Frage gestellt, is it blab or not blab?
Also für mich sind die zwei blab.
Um das besser zu verstehen, habe ich Carla und Chris gefragt, ob sie das mal mit mir durchspielen. Carla zeigt auf ein Dreieck, ein Parallelogramm und ein Viereck. Chris hält den Schirm.
Und die 3, 4, nicht blab.
Alles mit Ecken, sagt Chris, das sei blab. Kreis und Ellipse, not blab.
Bei dir bin ich mir nicht so ganz sicher. Der könnte halt in beiden Richtungen gehen.
Deutet blab denn irgendwas, was man wissen sollte?
Gute Frage. Antwort, das ist nicht klar. Blab, das ist eine Fantasiekategorie. Welche Form blab ist und welche nicht, das bleibt unklar. Die einzige Möglichkeit, die jeder Teilnehmer hat, er kann schauen, was seine vier vermeintlichen Mitspieler tippen. Das sind in Wahrheit Computeralgorithmen. Zwei davon scheinen das Spiel sehr gut verstanden zu haben. Sie liegen mit 80% Blab-Wahrscheinlichkeit richtig. Zwei andere mit 50% nicht so sehr. In der nächsten Runde machen die Teilnehmer das Spiel nochmal. Neu ist, jeder darf sich jetzt einen Berater aussuchen, der ihm bei seiner Entscheidung hilft. Die Frage?
Von wem würde ich Hilfe annehmen?
Zunächst mal von denen, die oft richtig liegen. Logisch. Das ändert sich aber und wird unlogisch, sobald politische Ansichten dazu kommen.
We found that they turned to people who are politically like-minded, not necessarily to the people who are really good at categorizing shapes.
Sobald politische Ansichten ins Spiel kommen, bewerten wir nicht mehr die Fähigkeit an sich, sondern nehmen lieber den, der mit uns politisch übereinstimmt. Mal angenommen, ich wäre sehr akkurat in der Einschätzung der Formen gewesen und Chris sehr ähnlich in den politischen Ansichten.
Ich glaube, ich würde mir trotzdem von Chris helfen lassen.
Das Gefühl, politisch auf einer Linie zu sein, überlagert die Einschätzung anderer Fähigkeiten. Psychologen sprechen vom Halo-Effekt. Wenn jetzt Annegret Kramp-Karrenbauer dafür wirbt, dass Werbung für Abtreibungen verboten bleiben soll, und ich das mit meiner Vorstellung abgleiche,
aber dann wäre ich dagegen. Also das sollte meiner Meinung nach wahrscheinlich eher erlaubt sein.
Das wäre in dem Fall schon schlecht für die Einschätzung der Gesamtperformance.
I think it's probably because we believe that if someone has a different political opinion, they're probably not that smart.
Nicht so smart, weil wir in einem bestimmten Punkt politisch voneinander abweichen. Beispiel Friedrich Merz, der möchte ja über den Paragraphen 16a Grundgesetz reden, gegebenenfalls das Asylrecht ändern.
Ja, da bin ich dagegen. Ich auch.
Obwohl das ja nichts darüber sagt, wie gut er als Vorsitzender wäre. Der Unterschied überlagert die allgemeine Kompetenzeinschätzung. Und Jens Spahn, der möchte, dass jeder bis zum Widerruf automatisch Organspender wird. Der hätte in dem Fall Glück.
Finde ich okay.
Ja, okay.
Je mehr die Kandidaten über politische Überzeugungen reden, desto schwieriger wird es für die Delegierten, die entscheidende Frage zu beantworten. Um herauszufinden, wer die beste Wahl für den Vorsitz ist, müssten die CDUler sich darüber klar sein und vorher eigentlich eine andere Frage beantworten. Blab or not blab?
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn alles so einfach und so unkompliziert wäre wie Walisch, ne? Das wäre schön.
Doch.
Brenner,
Dori, was
meinem
Sohn. Was machst du da? Sag mal, sprichst du einfach wahrlich?
Tut's vielleicht den
Dori, du weißt doch gar nicht, was du da sagst.
Großartig, ne? Dori ist das aus Findet Nemo. Dory, der kleine süße Blaufisch, der alles vergisst innerhalb von 2 Sekunden. Aber das mit dem Walisch, das hat sie einfach drauf, die Dory. Und wir wissen natürlich, dass Wale miteinander kommunizieren, indem sie ja entweder singen oder so ein bisschen klackern oder so Klackgeräusche machen. Also man kann schon sagen, das ist eine Art Sprache und das funktioniert tatsächlich über hunderte von Kilometern. Bei Blauwalen haben Forscher jetzt entdeckt, die singen immer tiefer, tiefer, tiefer. Und das könnte daran liegen, dass es im Meer immer lauter, lauter, lauter wird und auch wärmer, wärmer, wärmer. Und zwar durch den Klimawandel. Das ist zumindest die These von den australischen Forschern. Und uns interessiert, könnte das tatsächlich der Grund sein? Ja, und ich habe mal nachgefragt bei Katharina Jakob, die ist Wissenschaftsjournalistin und hat sich intensiv mit der Sprache der Wale beschäftigt. Sie hat ein Buch drüber geschrieben, warum Wale Fremdsprachen sprechen. Wir haben erstmal geklärt, wie sie das beurteilt. Also kann der Klimawandel und die Erwärmung der Weltmeere wirklich was damit zu tun haben, dass die Blauwale tiefer singen?
Also erstmal, die australischen Forscher haben was gemacht, was man schon sehr lange weiß. Man weiß wirklich seit 2009 schon, dass die Gesänge der Blauwale seit den 60er Jahren kontinuierlich absinken, also Jahr für Jahr immer tiefer werden. Das weiß man schon relativ lange. Die haben es nur nochmal sozusagen so eine Zusammenschau gemacht, haben nochmal selber Daten ausgewertet und haben das eben bestätigt gefunden. Und jetzt ist halt die Frage, woran das liegt. Na, das fragt man sich ja schon ganz lange. Vielleicht ist der Klimawandel eine Möglichkeit, weil die Meere ja versauern und dadurch mehr, also mehr CO2 in den Meeren drin ist und dadurch Schall weitergetragen werden kann. Das ist eine These, die eben auch zurzeit im Raum steht. Aber man weiß es nicht wirklich. Es kann auch andere Gründe haben.
Sie haben gerade gesagt, also das weiß man eigentlich schon länger, dass diese Gesänge tiefer werden. Ist das denn eigentlich ein Problem für die Wale selbst? Also verstehen die sich dann vielleicht nicht mehr? Oder ist es einfach so, okay, wenn alle tiefer miteinander kommunizieren, dann verstehen sie sich eben weiterhin?
Ich habe mit dem Hall Whitehead lange gesprochen. Das ist ein Pottwal-Experte. Der hat eine ganz eigene Theorie, der sagt, er glaubt an eine Modeerscheinung. Er glaubt daran, dass es sozusagen wie so ein Modesong ist, der jedes Jahr ein bisschen tiefer wird, weil Wale, es singen ja nur die männlichen Wale, die buhlen um die Weibchen und um sich abzusetzen, machen sie eben eine Frequenz tiefer und die anderen machen es danach und das geht dann Jahr für Jahr so. Das ist auch eine mögliche These. Und er glaubt, das könnte daran liegen, dass einfach die Populationen auch wieder zunehmen. Also dass Blauwale mehr Konkurrenz haben. Das sind ja immer noch nicht viele, es sind ungefähr so 2.000, 3.000, mehr sind es ja nicht im Moment. Aber sie sind definitiv mehr als noch vor ein paar Jahrzehnten.
Aber das heißt, innerhalb dieser Walgesellschaft ist es eigentlich kein Problem, dass die jetzt tiefer geworden sind?
Nein, sie verstehen sich ja alle.
Okay.
Also das tun sie wohl. Mhm. Also, es gibt einen einzigen Wal, ich weiß nicht, ob Sie von dem gehört haben, diesem 52-Hertz-Wal, der so unglaublich hoch singt, dass er offenbar wirklich nicht verstanden wird und offenbar einsam durch die Weltmeere kreuzt, weswegen ihn man auch den einsamsten Wal der Welt nennt. Aber da vermutet man, dass es vielleicht ein Hybrid ist, also eine Kreuzung zwischen Finn und Blauwal. Das könnte daran liegen.
Wo entstehen denn eigentlich diese Geräusche bei den Walen? Also das, was wir eben so als Gesang oder als Knattern oder so als Fiepen wahrnehmen.
Das ist unterschiedlich. Da müssen wir unterscheiden zwischen den Zahnwalen, also die Pottwale und die Delfine, die ja Klicks produzieren. Die singen ja nicht. Die produzieren diese Klicks oder diese Codas. Das ist relativ kompliziert. Das passiert in der Melone, also in diesem großen Kopfteil der Wale. Und diese Klicks und Codas, die sind ja für die Echolokation gedacht und zum Teil auch für die Kommunikation. Aber das hat mit den Gesängen nichts zu tun, die Bartenwale machen. Die wiederum, die haben einen Kehlkopf und es ist trotzdem anders als bei uns, weil die singen ohne auszuatmen. Also die recyceln sozusagen die Atemluft und lassen die immer und immer wieder am Kehlkopf entlangströmen. Aber das ist wirklich extrem kompliziert ist zu erklären.
Sie haben ja eben schon mal gesagt, diese Laute, die eben die männlichen Wale ja auch nur ausstoßen, die sind unter anderem dazu da, um eben bei der Balz die Weibchen zu beeindrucken. Haben die auch noch eine andere Funktion? Also warnen die sich zum Beispiel auch, wenn die merken, irgendwo ist Gefahr?
Also wir wissen von den Delfinen und den Zahnwalen, dass sie eben mit ihren Klicks und Codas tatsächlich kommunizieren. Nur den Inhalt der Kommunikation kennen wir nicht. Aber da geht es definitiv über Balzlaute hinaus, während die Walgesänge der Bartenwale tatsächlich offenbar nur für die Brautschau gedacht sind.
Nur für die Brautschau strengen sich die Wale so an. Ist schon irre, ne?
Walisch, kannst du Walisch sprechen?
Ich finde das ja total. Ich könnte den ganzen Tag so reden, Johannes.
Hättest auch die Synchronstimme machen können, anstatt von Anke Engelke.
Ja, aber du musst ja selbst auf die Idee kommen, das so zu machen. Ich glaube, das war ja der Clou an der Sache, als Anke Engelke die Dory gemacht hat.
Ach so.
Dass sie das so frei interpretiert hat. Ich würde es ja nur nachmachen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.